Hallo, schön, dass Sie uns eingeschaltet haben zum ersten DVE-Podcast des Jahres 2026. Ich bin Andrea Protscher.
Einen schönen guten Tag auch von mir, Erich Wittenberg. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Jahreswechsel.
Wir haben im vergangenen Jahr über unterschiedliche ergotherapeutische Themen gesprochen. Auf der Webseite des DVE können Sie sich das gern noch einmal anhören.
Heute geht es um den DVE selbst. Und zwar wollen wir uns heute mal anschauen, was alles so hinter den Kulissen eines Verbandes geschieht. DVE Inside sozusagen.
Genau. Wie ist die politische Arbeit des DVE strukturiert? Welche gesundheitspolitischen Player kommen mit welchen Verbandsmitgliedern zusammen? Und wie werden Konzepte und Forderungen entwickelt?
Wir begrüßen zum Gespräch den Verbandsvorsitzenden des DVE, Andreas Pfeiffer. Herr Pfeiffer, Sie sind Vorsitzender des DVE und waren bis Ende Dezember auch Vorsitzender des SHV, also des Spitzenverbandes der Heilmittelverbände. Welche Bedeutung hat der SHV für die Heilmittelerbringer?
Also der Zusammenschluss von 7 Heilmittelverbänden und insgesamt 4 Heilmittel macht uns in der Politik sehr viel stärker. Also wir werden geschätzt, einbezogen und auch ernst genommen.
Der SHV vereint neben den Ergotherapeutinnen auch Physiotherapeutinnen, Logopädinnen und Podologinnen unter einem Dach. Rückblickend betrachtet, welche Verbesserungen und Neuerungen konnte der SHV in Zusammenarbeit mit dem DVE für die Ergotherapie in Deutschland bisher bewirken? Welche Meilensteine wurden erreicht?
Auch wenn es gefühlt jetzt schon so lange her ist, am Corona-Rettungsschirm war der SHV wesentlich beteiligt. Etwas, das es wirklich exklusiv nur für die Heilmittelerbringer gab. Meilensteine, das waren sowas wie die Abschaffung der Grundlohnsummenbindung, bundeseinheitliche Höchstpreise, die Einführung der Schiedsstelle für Heilmittelerbringer, wirtschaftliche Preise und auch der Start der Blankoverordnung.
Und was steht jetzt primär auf der To-Do-Liste für den SHV wie auch für den DVE?
Na, ganz oben steht die Reform der Berufsgesetze. Dann auch der Direktzugang, ein spürbarer Bürokratieabbau über die Digitalisierung. Ich sage jetzt mal, Telematikinfrastruktur bietet hier Optionen. Die Verbesserung der multiprofessionellen Zusammenarbeit, aber auch schon die Ausbildung, die multiprofessionelle. Das sind quasi Dinge, die wir aktuell fordern.
Wie sehr fühlen Sie sich von der Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen wahrgenommen und auch unterstützt?
Jetzt ist die Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen ein Jahr im Amt. Das ist noch nicht so lange. Ich denke mal, es hat erst eine Regierungsbildung bedurft. Dann wurden die Ressorts neu zugeschnitten. Die Personalien wurden neu besetzt, sodass es natürlich nur wenige Kontakte bisher gab, um das zu beantworten. Aber es war schon eine besondere Geste, dass sie persönlich zum Therapiegipfel des SHV gekommen ist und dort auch ein Grußwort gesprochen hat. Und sie hat uns versichert, bei den anstehenden Reformen im Gesundheitswesen uns einzubeziehen. Sie hat auch versichert, mit der Reform der Berufsgesetze 2026 zu beginnen und unsere Kompetenzen in der Versorgung auszuweiten. Also wenn das alles kommt, dann würde ich schon sagen, dass wir wahrgenommen und unterstützt werden.
Da möchte ich gern noch einmal nachhaken. Einmal ganz praktisch gefragt, wie müssen wir uns Verhandlungen, wenn es zum Beispiel um die Reform der Berufsgesetze geht, vorstellen? Wer geht da auf wen zu und wie dick sind die Bretter, die hier gebohrt werden?
Naja, das wird nicht verhandelt, ne? Bei Verhandeln hat man die Idee, dass zwei Parteien an einem Tisch sitzen und so lange miteinander ringen, bis sie ein zufriedenstellendes Ergebnis für beide Seiten möglichst gefunden haben. Das sind keine Verhandlungen, im eigentlichen Sinne zumindest nicht. Und die Bretter sind sehr, sehr dick. Politik ist etwas sehr, sehr Kompliziertes. Zum einen hat man jahrzehntelange Versäumnisse im Gesundheitswesen und zum anderen steht dahinter ein föderales System in Deutschland, also was die Gesundheitspolitik anbetrifft. Wir haben nicht nur eine Bundesgesundheitsministerin, sondern wir haben auch noch in jedem Bundesland einen Gesundheitsminister. Also die Bundesländer müssen den Reformen oder meistens den wesentlichen Reformen zustimmen. Das bedeutet, die Bundesländer haben in aller Regel kein Geld. Das heißt, die Reformen, die in der Berufspolitik, ich nehme jetzt mal Ihr Wort auf, ausgehandelt werden, die müssen auch eine Mehrheit der Bundesländer insoweit gefallen, dass sie dem zustimmen. Also die dürfen eigentlich faktisch kein Geld kosten. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir jahrzehntelang auf Reformen bei den Berufsgesetzen warten. Inhaltlich spricht da gar nichts gegen. Ganz im Gegenteil, es spricht alles dafür, nach über 30 Jahren Berufsgesetze zu modernisieren. Aber dahinter steckt die Sorge der Bundesländer, dass ein reformiertes Berufsgesetz zwangsläufig auch zu Mehrausgaben führt in Bundesländern, die faktisch gar kein Geld haben. Also das hat im Wesentlichen diesen einen Aspekt. Und wie läuft das ab? Ja, natürlich sind wir im Kontakt und werden auch einbezogen zu den Berufsgesetzen vom Bundesministerium für Gesundheit. Das heißt, wir sind im Austausch darüber, welche Erwartungen wir an ein neues Gesetz haben. Wir werden auch gefragt, ob wir Lösungen für bestimmte Probleme haben. Letztendlich wird daraus ein Gesetzesentwurf vom Bundesministerium für Gesundheit erstellt. Der wird idealerweise auch schon in der Bund-Länder-Kommission soweit abgestimmt und geht dann seinen gesetzgeberischen Prozess. Also das ist keine Verhandlung. Wir können dann natürlich im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auch nochmal Stellungnahme nehmen, wie viele andere Interessenvertreter vielleicht auch. Und dann wird am Ende ein Berufsgesetz hoffentlich vom Bundestag verabschiedet, das unseren Wünschen so weit wie möglich entspricht.
Kann es denn dann vielleicht so sein, dass man in Bayern andere Berufsgesetze hat als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen?
Na, das kann nicht sein. Tatsächlich ist das Berufsgesetz etwas Bundespolitisches. Das ist halt das Problem des föderalen Systems. Trotzdem muss Bayern zustimmen, weil es das umsetzen muss, dieses Berufsgesetz. Also wir werden nicht, ich sage jetzt mal, für jedes Bundesland Unterschiede haben, auch wenn wir das in der Detailausgestaltung von vielleicht Prüfungsverordnungen und sowas aktuell haben. Das ist auch ein Problem, ein aktuelles Problem, dass jedes Bundesland im bestimmten Rahmen natürlich auch mit ihren Behörden Einfluss auf die Umsetzung der Bundesgesetze nimmt. Und das führt zu Unterschieden. Aber das eigentliche Berufsgesetz gilt für alle Bundesländer gleich.
Der SAV vertritt mit seinen 7 Mitgliedsverbänden mehr als 75.000 TherapeutInnen. Sind die Themenschwerpunkte ähnlich gelagert oder wie konnten Sie das alles unter einen Hut bringen?
Wenn man grob drauf guckt, muss man sagen, haben wir exakt nahezu dieselben Themen. Also die zentralen Forderungen, wir haben es eben schon besprochen, Reform der Berufsgesetze, mehr Kompetenzen, Wunsch nach einer guten Digitalisierung mit dem Effekt von Bürokratieabbau, mehr Kompetenzen, Direktzugang, all diese Themen, die teilen wir. Im Detail kann das natürlich auch, weil die Berufe schon unterschiedlich sind, auch schon mal verschieden sein. Und da liegt auch ein bisschen die Kunst eines Spitzenverbandes, denn Politik schafft nur Lösungen, wenn sie auch möglichst einfach sind. Und das heißt, wir ringen dann auch im SAV möglichst um einheitliche Positionen. Das gelingt nicht immer, aber es gelingt in der Regel. Und das ist auch, finde ich, etwas Besonderes oder eine besondere Herausforderung an einen Dachverband, das zu realisieren. Und das wird von der Politik dann auch, sage ich mal, gutiert, indem sie auch einen Dachverband tatsächlich bei solchen Fragen dann auch mehr einbezieht.
Dann ist das ja auch einfacher für die Politik, oder? Da gibt es einen Dachverband und von hier wird dann gestreut.
Das ist immer der Wunsch der Politik, dass man möglichst mit einer Stimme spricht. Das ist ein bisschen zu trivial, wenn das möglich wäre. Also tatsächlich, wir unterscheiden uns schon in den Details, in den Berufen. Mit einer Stimme, das wird man nur in wenigen Punkten so exakt, vielleicht in den Big Points kann man mit einer Stimme sprechen. Aber in den Details sieht das in den Berufen schon auch sehr unterschiedlich aus. Es sind unterschiedliche Berufe, das darf man nicht vergessen. Und da gibt es auch unterschiedliche Rahmenbedingungen, unterschiedliche Inhalte. Und da kann es nicht immer 100% gleich sein. Aber das Ziel muss es sein, für einen Dachverband möglichst der Politik, ja, so weit wie es irgend ging, konsentierte Vorschläge zu unterbreiten.
Ein Verband ist immer so stark wie seine Mitglieder. Was wünschen Sie sich für den DVE in der Zukunft und was möchten Sie den Mitgliedern mit auf den Weg geben?
Na, der DVE hat ja wirklich einen tollen Lauf im Moment, muss man sagen. Seit vielen Jahren wachsen unsere Mitgliedszahlen stetig an und wir haben auch weniger Austritte, sage ich mal, aus unserem Verband. Also auch junge Menschen treten ein, bleiben im Verband, was sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft. Und das ist schon etwas Besonderes. Das ist bei anderen Verbänden und bei Gewerkschaften völlig anders. Also das heißt, wir haben im Moment eine gute Zeit im DVE, aber Mitgliedschaften, das ist eine freiwillige Entscheidung. Und die Mitgliedsbeiträge liefern die finanziellen Grundlagen für unser politisches Engagement. Das heißt, je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr haben wir auch die Möglichkeit, in der Politik aktiv zu werden. Und ich wünsche allen Verbänden und auch den DVE logischerweise weiter viele Mitglieder, die im kleinsten Fall ihren Mitgliedsbeitrag einbringen, aber auch total gerne ihre Expertise ehrenamtlich einbringen, weil ein Verband lebt nicht nur vom Geld und von ein paar Menschen, die das vielleicht hauptberuflich machen, sondern er lebt im Wesentlichen von den ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich da zusätzlich engagieren. Das ist unsere Expertise. Und ja, das macht uns stark und das wünsche ich natürlich dem DVE. Viele neue Mitglieder, auch viele neue junge Kolleginnen, die jetzt in der Ausbildung sind, dass sie überzeugt in ihren Berufsverband eintreten und sich dann auch schon früh mit ihrer Expertise, mit ihrer Zeit ehrenamtlich einbringen. Naja, und dem SAV, dem wünsche ich natürlich viele Mitgliedsverbände, weil je mehr Mitgliedsverbände ein Dachverband hat, je stärker wird auch der. An die Mitgliedsverbände muss man natürlich schon sagen, ich habe es eben angedeutet, wenn man Mitgliedsverband in einem Dachverband wird, da muss man schon auch kompromissbereit sein und so zielorientiert wie möglich zusammenwirken. Und dafür gibt es dann auch den Erfolg in der Politik.
Nun ist uns als zweite Gesprächspartnerin Irini Zangavili zugeschaltet. Als Vorstandsmitglied im DVE ist Frau Zangavili für den Bereich Versorgung und Kostenträger zuständig. Guten Tag, Frau Zangavili.
Schönen guten Tag.
Wir haben ja eben schon gehört, dass Verbandsarbeit sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert. Welche Bedeutung hat jetzt beispielsweise das Terminservice- und Versorgungsgesetz für die ambulante Versorgung?
Ja, das Terminservice- und Versorgungsgesetz, also kurz TSVG, hatte für den ambulanten Bereich tatsächlich und die Heilmittelerbringenden eine enorme Bedeutung. Es war ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unserer Versorgungslandschaft. Allen voran zum Beispiel wurde durch das TSVG die Grundlohnsummenbindung abgeschafft. Zeitgleich kam es aber auch zur Einführung eines bundeseinheitlichen Vertrags für die Ergotherapie und damit endlich auch zu bundeseinheitlichen Vergütungen. Das bedeutete konkret, dass endlich alle Praxisinhabende tatsächlich für die gleiche Leistung gleiche Vergütung bekommen haben. Das war ein Meilenstein, auch unabhängig von in welchem Bundesland sie tätig sind. Das war ein jahrzehntelanger Missstand, den es tatsächlich gab. Und diese Schritte allgemein ebneten natürlich auch den Weg für die Vergütungsverhandlungen, die seitdem zum einen angemessenen und wirtschaftlichen Vergütung geführt haben. Das hat die Planungssicherheit zum Beispiel für die Praxen deutlich verbessert, aber auch die Attraktivität des Berufsfeldes gestärkt. Ein weiterer wichtiger Meilenstein, würde ich sagen, war sicherlich die Einführung der Blankoverordnung. Das TSVG schuf ja mit Paragraph 125a SGB V die gesetzliche Grundlage überhaupt, um Blankoverordnung aus den Modellvorhaben, wie es vorher war, und die vorher aber auch nicht umgesetzt wurden oder umgesetzt werden konnten, weil die Kostenträger dies ablehnten, in die Regelversorgung zu überführen. Somit gibt es einen bundeseinheitlichen Vertrag. Das war auch ein weiterer wichtiger Meilenstein. Nicht zu vergessen ist auch nochmal die klare Regelung und Einführung der telemedizinischen Leistungen, die es im Rahmen des TSVG gab und gerade für ländliche Regionen und oder für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zum Beispiel, eröffnete dies neue Versorgungsmöglichkeiten und trägt auch nochmal dazu bei, dass therapeutische Angebot zugänglicher wird oder auch niedrigschwelliger wird.
Die Bundesregierung ist jetzt etwas mehr als ein Jahr im Amt. Wenn Sie sich die bisherigen gesundheitspolitischen Maßnahmen genauer ansehen, Frau Zangavili, welche Inhalte des Koalitionsvertrages sind für die ambulante Versorgung von besonderer Bedeutung?
Also der aktuelle Koalitionsvertrag hat verschiedene Themenbereiche, die er aufgreift, wie zum Beispiel Maßnahmen zu Bürokratieabbau oder zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, was uns in der täglichen Praxisarbeit spürbar entlasten könnte. Besonders bedeutsam, würde ich sagen, ist auch die angekündigte Erhöhung der Attraktivität der Gesundheitsberufe sowie die Ermöglichung der eigenständigen Heilkundeausübung. Also ganz klar ein wichtiger Schritt in Richtung Direktzugang, aber auch nicht zu vergessen darüber hinaus die Reform der Berufsgesetze für die Ergotherapie, Physiotherapie und Logopädie. Das sind aber Themen, die sind zentral für unsere Profession, aber das sind Themen, die längst überfällig sind und höchste Dringlichkeit haben, auch aufgrund zum Beispiel des Fachkräftemangels. Und ja, jetzt gilt es eigentlich an die Politik, dass sie diese Ankündigungen zeitnah wirklich in konkrete Gesetzesinitiativen überführt, weil wir brauchen dringend Lösungen und Handlungsperspektiven als Berufsgruppe.
Herr Pfeiffer führte eben auch aus, dass ein starker Dachverband die Positionen der Heilmittelerbringer verbessert. In medias res, welche Rolle spielt der SHV im Hinblick auf die ambulante Versorgung?
Ja, der Spitzenverband der Heilmittelverbände, kurz SHV, setzt sich auf Bundesebene für die Interessen der Heilmittelerbringenden ein und somit auch ganz klar für den ambulanten Bereich. Der SAV insgesamt vertritt mit seinen Mitgliedsverbänden über 75.000 Mitglieder und ist somit eine wichtige Stimme, um die Anliegen und Herausforderungen der Heilmittelberufe in die öffentliche Diskussion und in die Politik zu bringen und auch also mit den Mitgliedsverbänden mit einer Stimme sozusagen zu sprechen. Und deswegen ist es ein wichtiger Akteur.
Das hört sich jetzt sehr interessant an. Blicken wir doch noch auf ein für die Ergotherapie sehr wichtiges Thema, die Blanko-Verordnung. Diese gilt für bestimmte Diagnosegruppen. Ist damit zu rechnen, dass weitere Diagnosegruppen ergänzt werden, oder ist die Blanko-Verordnung gar nur die Vorstufe für eine zukünftig noch individuellere Versorgung? Wie sehen Sie das, Frau Zangavedi?
Ich würde sagen, ganz klar beides. Als DVE setzen wir uns dafür ein, dass die im Vertrag bereits vereinbarte Erweiterung der Blanko-Verordnung, beispielsweise um die pädiatrische Versorgung, auch tatsächlich umgesetzt wird. Damit würde es natürlich zu einer Erweiterung der betroffenen Diagnosegruppen kommen und der vorhandenen Diagnosegruppen. Wir sind aber überzeugt, dass wir dieses Ziel über den Verhandlungsweg erreichen können. Und dazu wird es Gespräche mit dem GKV-Spitzenverband geben. Gleichzeitig aber sehe ich auch die Blanko-Verordnung als einen wichtigen Schritt hin zur insgesamt individuelleren und bedarfsgerechten Versorgung. Und wenn man sich die aktuelle Diskussion um das Primärversorgungssystem anschaut, wird deutlich, wie wichtig es ist, die Kompetenzen aller im Gesundheitswesen Tätigen angemessen einzusetzen. Und nur so, finde ich, lassen sich auch die vorhandenen Ressourcen effektiv nutzen, um die Versorgung der Klienten und Klientinnen langfristig zu sichern. Und wie gesagt, für mich bedeutet das auch ganz klar, wir brauchen den Direktzugang.
Da liegt wirklich noch sehr viel Arbeit auf dem Tisch und in den Fluren der Ministerien. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Was sind die dringendsten Herausforderungen für den DVE in 2026 aus Ihrer Sicht, Frau Zangavili?
Eine ganz große Herausforderung für mein Ressort, also für den Bereich Versorgung, Kostenträger und den ambulanten Bereich, wird sicherlich die Finanzlage der Krankenkassen sein. Wir sind gespannt, was die Finanzkommission für mögliche Maßnahmen erarbeiten wird und welche Auswirkungen das auf den ambulanten Bereich mit sich bringen wird. Einsparmaßnahmen aber bei den Heilmittelerbringenden sind dabei ganz klar der falsche Weg und das falsche Ende, an dem gespart werden sollte. Und wir werden uns als DVE auch weiterhin selbstverständlich dafür einsetzen, für eine weiterhin faire Vergütung und auch um die Vergütung zu sichern.
So, das war jetzt ein kompakter Einblick in die Verbandsarbeit. Erich, hättest du gedacht, dass das so kompliziert ist?
Eigentlich schon. Vor allem, wenn es um einen so sensiblen Bereich wie Gesundheit geht und mehrere Akteure am Tisch sitzen.
Dabei ist es doch ganz einfach. Je besser die Prävention, desto geringer die Kosten für das Gesundheitswesen.
Es ist aber auch wie immer, Andrea, das eine ist die Theorie, um deren Richtigkeit man weiß und die durch unzählige Studien belegt ist, das andere die Praxis.
Und das dritte ist der Rotstift. Umso wichtiger, dass es einen so starken Dachverband wie den SHV für die Heilmittelerbringer gibt.
Fassen wir unsere Interviews noch einmal kurz zusammen. Die wichtigsten Themen, die auf dem Tisch liegen, sind Digitalisierung und Telematik, Infrastruktur, Direktzugang und Vergütung.
Nicht zu vergessen die Reform der Berufsgesetze, der spürbare Bürokratieabbau und auch die Verbesserung der multiprofessionellen Zusammenarbeit in den Gesundheitsberufen. Das soll schon in der Ausbildung beginnen. Da gibt es in Deutschland aber noch sehr viel zu tun.
Wir werden in diesen Podcast-Folgen immer wieder auf das Thema Gesundheitspolitik blicken und die Entwicklungen für Sie beobachten und hinterfragen.
Danke, dass Sie uns eingeschaltet haben zu diesem ersten Podcast im neuen Jahr. Bis bald, sagen Andrea Protscher
und Erich Wittenberg.